Ich möchte Sie grüßen am heutigen Sonntag, Rogate, mit dem Wort Jesu. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wir wollen heute zu Beginn des Gottesdienstes das Kind Annemarie und des Vorsitzenden unseres Kirchengemeinderats, Familie Bayer, taufen und singen zu Beginn: Lobe den Herrn, alle, die ihn ehren. 347, die ersten beiden Verse und den sechsten Vers. Wir wollen beten. Du großer und starker Gott, unser Vater im Himmel, du hast uns Mut gemacht zum Beten und du hast uns aufgefordert, dass wir alle unsere Nöte vor dich bringen und unsere Sorgen auf dich werfen. Und das wollen wir auch heute Morgen tun. Es ist so viel in unserem Leben, mit dem wir nicht mehr fertig werden. Und oft steigt uns alles bis zum Hals und wir haben keine Luft mehr. Und dann danken wir dir, dass du für uns sorgst und dass du jetzt auch da bist, als unser Vater. Und dass du heute mit uns reden willst. Und dass du Pläne für unser Leben hast. Und wie wir jetzt über diesem kleinen Kind deinen Namen ausrufen dürfen, so möchtest du über unser Leben Herr sein. Und wir dürfen vor dir sein wie die Kinder. Herr, halte du uns fest, dass uns niemand aus deiner Hand reißen kann. Und gib doch, dass auch heute durch diesen Gottesdienst ganz neu unser Glaube an dich gefestigt wird, dass alles andere jetzt schweigen kann und wir nur das eine hören, dich und dein Wort. Amen. Wir wollen in der Stille weiterbeten.
Du, Herr, erhörst Gebet, darum kommt alles Fleisch zu dir. Amen.
Wir wollen miteinander unseren christlichen Glauben bekennen und miteinander sprechen.
Ich glaube an Gott, Vater, den Allmächtigen, Schöpfer Himmels und der Erden. Ich glaube an Jesus Christus, den eingeborenen Sohn Gottes, unseren Herrn, der empfangen ist vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, der gelitten hat unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, niedergefahren zur Hölle, am dritten Tag wieder auferstanden von den Toten, aufgefahren gen Himmel. Da sitzt er zur Rechten Gottes, seines allmächtigen Vaters, von dannen er wiederkommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, eine heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung des Leibes und ein ewiges Leben. Amen.
Es hat mal ein Hörer in unserem Gottesdienst geurteilt und gesagt, ich kann Ihrer Predigt nicht mehr zuhören. Ich sage, warum nicht mehr? Ich könnte mir viele Gründe denken, warum nicht? Es gibt Geschmacksfragen. Ich sage, Sie haben Kinder getauft. Und wenn Sie Kinder taufen, dann bedeutet das doch, dass Sie den Glauben nicht ernst nehmen und die Entscheidung eines Menschen. Ich darf es Ihnen mal so sagen, wie es manche vielleicht sowieso schon gemerkt haben. Das wissen Sie, dass die Taufe nicht ein Freifahrschein ist in die Ewigkeit. Sie müssen mit Ihrem Glauben entscheiden, ein Leben lang, ob Sie Gott dienen wollen oder nicht. Und ich taufe gern Kinder, weil an dem deutlich wird, wir haben einen schenkenden Gott, der sich schon für kleine Babys interessiert und der seine ganze Herrlichkeit schon solchen kleinen Menschen zuspricht. Ohne Leistung, ohne Frömmigkeit, aus lauter schenkender Barmherzigkeit. Es ist was Schönes für Eltern, wenn sie dieses Bekenntnis aussprechen, öffentlich, und wenn sie eine Verpflichtung übernehmen und sagen, ich kann meine Kinder nicht reglementieren und nicht manipulieren. Aber solange ich in dieser Welt lebe, will ich diese Sorge nie loswerden für meine Kinder, dass sie das finden, was ich in Jesus gefunden habe. Das ganze Heil, die ganze Freude und die ganze Hingabe für ihn. Und so frage ich nun euch, ihr Eltern und Paten, wollt ihr, dass dieses Kind im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes, des Heiligen Geistes getauft werde? Und wollt ihr, dass eure dazu beitragen, dass dieses Kind auf diesen Herrn hin erzogen werde? So antwortet gemeinsam ja und Gott helfe mir. Dann bringt das Kind dazu. Wir wollen nun zur Überleitung zur Predigt ein Lied singen, das das Leben Abrahams zusammenfasst. Diese Wanderschaft des Abraham durch diese Welt ist ja ein Bild geworden für die Wanderung der Glaubenden. Und Krummacher, ein Erweckungsprediger, hat ein schönes Lied gedichtet, das leider
sehr selten gesungen wird. Die Orgel wird uns einen Vers vorausspielen. Ich liebe dieses Lied so und ich dachte, wir müssen es heute einmal singen. Ja, für wahr, uns führt mit sanfter Hand ein Hirt durchs Pilgerland. 554, alle fünf Verse, die Orgel spielt einen Vers voraus. Das ist schon eine Sache, wenn einem Gott den Boden unter den Füßen wegzieht, wie diesem Abraham. Und wenn nur noch das da ist, dass man in seinen Armen hängt. Und kein anderer Beweis unseres Glaubens mehr bleibt. 1. Mose 12, da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. So nahm Abraham Sarah, seine Frau, und Lot, seines Bruders Sohn, mit aller ihrer Habe, die sie gewonnen hatten, und die Leute, die sie erworben hatten, in Haran und zogen aus, um ins Land Kanaan zu reisen. Und sie kamen in das Land. Und Abraham durchzog das Land bis an die Städte bei Sichem, bis zur Eiche More. Es wohnten aber zu der Zeit die Kananiter im Lande. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach: Deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Es wusste bis zu dem Augenblick noch nicht, welches Land er bekommt. Dieses Land. Und Abraham baute dort einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Danach brach er von dort auf ins Gebirge östlich der Stadt Bethel und schlug sein Zelt auf, so dass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte, und baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Danach zog Abraham weiter ins Südland. Herr, segne dein Wort an uns. Amen.
Liebe Gemeinde, es gibt Prediger, die verstehen das, Menschen mit ihren Predigten zu fesseln. Da erzählt man sich in Württemberg von einem Pfarrer, der in der Nähe von Balingen lebt, dass er eines Tages einen Hahn auf die Kanzel mitbrachte, unter den Arm geklemmt. Und wie die Predigt fertig war, sagt er von der Kanzel: Geldweiber, jetzt guck doch, warum ich einen Guggi mitgebracht habe. Bloß, dass ihr was zum Gucken habt und aufpasst. Es sind ja heute aufregende Sensationen, die uns fesseln. Und wenn man da mithalten will, ich denke, wenn heute Morgen wieder diese Glocken über unsere schlafende Stadt hinweghallen, dass man sagt, lohnt sich denn das, dass die so ein Geschrei machen von dem, was die hier verkünden? Wenn religiöse Themen heute in der Bild am Sonntag oder wo sie sonst erscheinen, gefragt sind, dann höchstens in dem Stil, wild gewordener Pfarrer beißt Kindern die Nase ab oder so. Das sind Themen, die noch ankommen, sensationell aufgemacht, das interessiert. Wie will da einer mithalten können? Man will doch Interessantes, keine abgestandenen Sachen haben. Ich bin so froh, dass wir keine Attraktionen brauchen, sondern dass das Wort Gottes, so wie es da steht, sensationell aufregend ist. Es gibt nichts so Langweiliges wie normale Christen. Und es gibt nichts so aufregend Sensationelles wie das Wort der Bibel. Ich weiß nicht, ob Sie es so kennen. Mir ist es bei jeder Predigt neu, wie dieses Wort plötzlich redet. Heute, wie wir diesen Text da gelesen haben, da denke ich daran, was das bedeutet. Ein Mann, der plötzlich ein ausgetauschtes Leben hat. Der plötzlich ein ganz nagelneues Leben hat. Und der sagt, ich kann hergeben, was es auch ist. Ich bin immer noch der Beschenkte. Ein Mann, der strahlend durch die Welt zieht, der glücklich ist. Ich kenne so viele Leute, die Wünsche haben. Ein Mann, der sagt, ich hab's gefunden. Ich bin am Ziel. Ich habe das neue Leben, das sich lohnt. Und das ist doch eine Sensation, über die sich nachzudenken lohnt. Ich möchte drei Dinge wieder herausheben aus diesem Leben des Abraham, aus diesem ausgetauschten Leben. Was ist sensationell? Erstens, er ist seiner Zeit weit voraus. Es gibt viele fromme Leute, die träumen immer von der schönen Vergangenheit und die erzählen sich immer, wie es früher war. Früher, da war es wunderbar. Da gab es noch viele Menschen, die bereit waren, in den Diakonissendienst zu gehen. Früher, da herrschte noch Zucht in den Jugendgruppen. Früher, da hatte man noch Ehrfurcht. Früher, da waren die Kirchen noch voll. Sie kennen doch diese Lieder. Nicht wieder einer singt und sagt, früher, das war wunderbar, mit Wehmut, mit Erinnerung. Das ist was Scheußliches, wenn einer dauernd rückwärts blickt. Dass die früher nicht von Pappe waren, das wissen wir, denn die Generation, die hat schließlich uns geboren. Also das wollen wir nie in Frage stellen, aber der Rückblick ist so traurig, ist so wehtuend, ist so bedrückend. Sehen Sie, das ist die Sprache des Rückzugs. So haben die amerikanischen Militärs gesprochen in Südvietnam, wenn sie täglich ihre Kommuniqués machen müssen. Wir halten noch an Lok. Am nächsten Tag, zwar sind wieder drei Posten überrannt, aber wir halten es immer noch. Und immer noch halten wir die Festung. Das hat mit der Sache Jesu nichts gemein. Jene Leute auf dem Rückzug, die die Stellungen halten. Wissen Sie, wenn man Organisationen verteidigt, wenn man Traditionen verteidigt, dann muss man allerdings die Strategie des Rückzugs anwenden. Dann muss man wehmütig rückwärts blicken. Das ist die Sprache der Funktionäre, aber nicht die Sprache der Bibel. Die finden Sie überhaupt nie. Ich hatte einen Großonkel, der war Rektor in Hülben, ein Pietistenstundenmann, der Schulmann war und die Woche über mit seinen Kühen aufs Feld gefahren ist. Der hat uns Kindern das eingebläut als Pietist. Das sind die langweiligen Christen, die immer rückwärts blicken. Oder Altdirektor Kullen. Echte Christen, die schauen bloß in die Zukunft. So einer war der Abraham. Der redet überhaupt nie von dem, was er verloren hat, von dem, was er vergessen hat, von dem, was er zurücklassen musste, von dem, was geopfert wurde, von dem, was so schwer ist. Der Abraham hat ein Thema, und von dem redet er. Dass Gott einmal eine Stadt bauen wird, dass Gott da einmal eine große Sache machen wird in diesem Lande und dass seine Nachkommen an diesem großen Gotteswerk beteiligt sind, das hat ihn ganz erfüllt und beschlagnahmt. Er hat überhaupt gar keine Zeit gehabt, von anderen Themen zu reden. Das war die Spannung in seinem Leben. So steht es so im Hebräerbrief, er wartete auf eine Stadt, deren Baumeister Gott ist. Er hat ein Ziel, auf das sich zu leben lohnt. Vor ein paar Tagen saß ich im Café Schappmann in der Königstraße mit einem Journalisten. Und wir sprachen über die Lage der Kirche und dann sagte er, ja, also jetzt muss ich mal dumm fragen, Sie sind doch auch so ein reaktionärer Pietist. Was Sie da so sagen, das verstehe ich gar nicht. Sage ich, Sie müssen umlernen. Die Leute, die sich in der Kirche ganz progressiv geben, sind immer noch reaktionär im Vergleich zu dem, was die Bibel sagt. Wir stehen ja immer in Gefahr, dass wir unser Kirchenleben, unser Gemeindeleben verteidigen, dass wir so beschäftigt sind mit dem, was wir heute haben, unsere Familien und Häuser und alles, was wir sind. Und dann auf einmal bricht Gott ein und gibt ein Ziel. Und das ist aufregend. Und dann merken wir auf einmal, dass Gott nie das Ziel gegeben hat, unsere Organisationen zu erhalten. Ich liebe meine Kirche. Ich gehöre ihr. Mit meinem ganzen Dienst. Aber das, was Gott will, geht doch nicht darin auf, sondern Gott will doch Neues schaffen, neue Formen geben, neue Organisationen entstehen lassen. Man kann doch nicht einfach stehen bleiben. Der Abraham hätte ja in Ur, in Chaldea, in Haran ein ganz nettes Glaubensleben machen können. Aber er hätte dann jene großen Pläne Gottes blockiert. Das Aufregende, wo Sie die Bibel aufschlagen, ist doch immer wieder, dass Gott in seinem Wort immer ganz neue Horizonte der Zukunft aufbrechen lässt. Wahrhaft progressiv. Wenn es Kritik an der Kirche gibt und wenn es kritische Kirche gibt, dann die durch die Bibel. Und nehmen Sie mir das nicht übel, wenn ich kritische Worte sage. Wir wollen Sie nur daraufhin prüfen, ob sie von der Bibel her legitimiert ist. Als an der Himmelfahrt unser erhöhter Herr dasteht und seinen Jüngern sagt, diesen kleinen Häuflein Männer, sagt, ich habe ein Ziel für euch, die ganze Welt ist eure Parochie. Und ihr geht hinaus und tragt das Evangelium weiter. Und da erschrecke ich darüber, dass wir manchmal ein Gemeindeleben haben und eigentlich nur noch an unsere kleine, enge Parochie denken. Und gar nicht mehr diese große Zukunftssendung Jesu hören. Die ganze Parochie ist eure Sache, die ganze Welt. Ja, die ganze Weltmission ist eure Sache, die ihr mitzutragen habt. Alles, was hier geschieht. Es war immer wieder in der Geschichte der Christenheit groß, dass dann Außenseiter hineintraten in die Kirche und plötzlich diese große Sendung Gottes wieder begriffen haben. Und neue Arbeitsfelder erschlossen haben, wie dieser Abraham, der auszieht und er weiß, Gott begnügt sich nicht mit dem, was ist. Und es kommt nicht darauf an, ob wir ein bisschen lieber und ein bisschen frommer werden, sondern ob die Segenspläne Gottes mit der Welt in unserer Generation verwirklicht werden können. Und da braucht Gott Leute, die sich herausreißen lassen, die eine klare Scheidung machen, die sich trennen lassen und die hinausziehen. Das ist ein Schritt, den der Abraham vollzieht, und das ist das wahrhaft progressive, in die Zukunft gewandte. Menschen, die den Ruf Gottes hören, die mit der Bibel im Ohr leben und sich senden lassen hinaus in die Welt. Das Zweite. Was von dem Abraham wichtig ist. Er war also seiner Zeit weit voraus, progressiv. Er lebt in einer grenzenlosen Freiheit. Mit dem Wort Freiheit wird heute großes Schindluder getrieben. Und man spricht viel über die Freiheit, die einer will. Das ist der Traum unserer jungen Leute. Ich möchte doch mal endlich mein Leben selber gestalten können, möchte mich doch mal ausleben können. Ich will doch mal selber bestimmen, was recht und was gut ist. Die ganzen Freiheitsträume der Welt, keine Ideologie ohne dieses Wort Freiheit, dieses geschmähte und geschlagene Wort Freiheit. Und es gibt so wenig Erkenntnis, dass Freiheit am meisten leidet und tyrannisiert wird vom Menschen. Wer ist es denn immer, der die Freiheit beschneidet? Wer ist denn der immer, der uns einengt? Wer ist denn der dem anderen die Freiheit raubt? Der Mensch. Wer ein wenig seinem Leben nachspürt, der entdeckt erschüttert, ich kann ja gar nicht leben, was ich will. Ich bin ja versklavt von mir selber. Wenn wir anfangen wollen, Gott zu dienen und so hochherzige Entschlüsse fassen, dann kommt dieser große Rückschlag, vor dem ich sie nicht genug warnen kann. Dieser Rückschlag, ich bin so hingebunden an so primitive und lächerliche Dinge. Wenn es um den Dienst für Gott geht, wenn Gott uns in die Zukunft senden will, progressiv machen will, ja, wie ist denn dann? Dann haben wir die Zeit plötzlich nicht. Dann hängen wir an ein bisschen Bequemlichkeit. Dann kann man kaum auf eine Mahlzeit verzichten. Dann sind wir schon gereizt, wenn ein anderer uns nicht die nötige Ehre gibt. Wir hängen ja an den gemeinen Dingen dieser Welt. Wir kleben daran. Wir sind ja gar nicht frei. Was mir an dem Abraham gefällt, ist, dass er sich von Gott aus losreißen lässt. Das war ja nicht böse, das war ja nicht sündig, dass er dort in Haran lebt. Aber er weiß, das hindert mich, wenn ich Gottes Ruf folgen will. Und ich muss alles auf die Waagschale legen, wenn ich Gott diene. Und eine Bekehrung für Gott hat nur dann einen Sinn, wenn ich vor Gott alles hinlege und sage, Gott, ich nehme es neu aus deiner Hand, aber ich bin bereit, alles vor dir einmal durchzurechnen. Man kann Gott nicht anders dienen. Wir werden sonst laufend blockiert von Dingen, die uns hindern. Wie ich noch in Schramberg-Sulgen war, da war Heinrich Giesen mal gekommen, der wollte, dass ich seine Nachfolge übernehme in der Berliner Stadtmission. Und da kam eine Frau rein, wie wir da gerade über dieses Thema gesprochen hatten, und dann sagt er, die Frau frage ich gar nicht. Wenn es in eurer Ehe stimmt, dann heißt es bei euch, Sarah zog mit. Wissen Sie, was es heißt? Nicht Kadavergehorsam der Frau. Sondern ist in eurer Ehe klargestellt, dass alle persönlichen Wünsche untergeordnet werden. Und Sarah zog mit. Sehen Sie, was die Freiheit der Kinder Gottes ist. Menschen, die ihre persönlichen Dinge in einer ganzen Freude leben. Aber wenn es um den Ruf Gottes geht, dann wissen sie, diese Dinge haben kein Eigengewicht mehr. Sondern sie müssen alle mithelfen, dass Gottes Pläne ausgeführt werden und dass ihm gehorcht werden kann. Dass der Abraham das alles so leicht zurücklässt, ich glaube nicht, dass es ihm leicht gefallen ist. Und wir sollen da keine frommen Sprüche machen. Ich glaube, dass so eine Entscheidung, dieses Losreißen, dieses Abraham aus seiner vertrauten Heimat, eine Entscheidung war, die geschmerzt hat und die wehgetan hat. Und man kann das nur tun, indem man seinen Blick dorthin richtet, wo dieser schenkende Gott steht. Und so zieht er los. Ich glaube, noch etwas hat dem Abraham dabei geholfen, frei zu werden und frei zu sein. Wie ich zum ersten Mal in den Osten gereist bin, da war ich ganz überrascht, wie die ersten Leute, zu denen wir kamen, sagten, ihr dürft das Auto nicht vor unserer Haustür parken. Ich dachte, warum nicht? Ja, das ist zu gefährlich, wenn die Geheimpolizei das sieht, dass der West besucht hat. Gut, dann parken wir eben das Auto zwei Straßen weiter. Das regt einen nicht besonders auf. Und dann sieht man an einem Laden, an einem Metzgersladen, die Leute Schlange stehen.
Und dann möchte man das knipsen und sagen, nicht knipsen. Oh, das gibt Schwierigkeiten, wenn man das knipst. Das darf man nicht in Rumänien. Eine Schlange vor dem Laden, die Leute warten seit 3 Wochen aufs Fleisch. Jetzt heute gibt's, dann stehen alle Schlange. Das ist ja interessant. Da sagen die Leute, für euch ist interessant, für uns ist hart. Der Unterschied für den Reisenden und für den, der dort wohnt. Und an dem Beispiel kann ich Ihnen klar machen, warum es dem Abraham leicht fällt, was loszulassen. Der Abraham sagt, sind aber es 14 Tage. Ich bin ja nur Reisender. Er betrachtet sein Leben nur auf eine kurze Distanz. Setzen Sie ein, wie viel Sie noch an Ihrer Lebenserwartung haben. 50 Jahre, 40 Jahre, 20 Jahre. Setzen Sie es mal ein. Und der Abraham meint, es ist eine kurze Zeit, dann ist es zerronnen. Ich bin ja nur Reisender. Unsere Vorfahren gebrauchen gern das Wort von der Pilgrimschaft. Und das ist uns ganz abhanden gekommen. Das ist so ein Wort aus der Sprache Kanaans. Aber die Sache müssen wir begreifen. Das hat denen geholfen, ihre Freiheit zu gewinnen, ihre Distanz zu den Dingen dieser Welt. Die lebten noch ganz darin, so wie ein Reisender auch dort in diesen Ländern lebt und das alles mitbekommt und sich auch dran hält. Er tut auch das, was notwendig ist. Aber er sagt, in 14 Tagen liegt es ja hinter mir. Es ist ja nur ein ganz kurzer Streifen. Ich weiß nicht, wie Sie Ihre Lebensziele geordnet haben. Es gibt ganz viele Christen, die haben als leuchtendes Ziel, dass sie in ihren Gebeten von Gott heiß erflehen. Ein ganz toll ausgebautes irdisches Leben in dieser Welt. Das hat Gott ihnen nie versprochen. Auch dem Abraham nie. Gott hat dem Abraham die Zukunft aufgeschlossen und hat ihm das gesagt, dass er sein Leben gebrauchen will in seinen großen Plänen. Und das ist nur wichtig für uns, ob wir dafür tauglich sind und eingebaut werden können in diesen großen, langen Plan Gottes. Und dann fällt es ihm leicht, die Dinge zu gebrauchen. Dann nimmt man die Dinge, die geschehen, leichter. Und ich will jetzt mit denen reden, die Schweres haben, die schwere Krankheit zu tragen haben. Die menschlich nicht rechnen können, dass sie wieder ganz gesund werden. Denen vielleicht Gott ganz wunderschöne Pläne ausgestrichen hat. Weil sie das lernen müssen, weil das ausgetauschte Leben ist, dass man frei wird von den Dingen dieser Welt. Wir leben drin, wir freuen uns daran, wir geben das Geld aus, wir gehen unserem Beruf nach. Aber wir sehen die kurze Zeit. Wir sind Reisende auf einem großen Zug unterwegs und haben ein Ziel vor uns. Ich möchte es noch einmal in einem anderen Bild verdeutlichen. Ich habe mich gefreut, dass Kardinal Döpfner und Landesbischof Dietz Felbinger den großen Mut gehabt haben, Herrn Leonid Breschnew anlässlich seines Besuches einen offenen Brief zu schreiben und sie ganz konkret aufzurufen, Entspannung nur dann und Entspannung nur dort, wo Menschen leiden. Und nennen ganz konkret das Leiden der Christen. Und da ist mir gerade in diesen Tagen haben wir einen Brief erhalten von dieser Herrn Rütikow, einem christlichen Prediger, der seit Jahren im Straflager ist, dessen Frau den Rat der Angehörigen der Gefangenen betreut. Und da schreibt so ein Mann hinter dem, er schreibt dort, wir grüßen euch Frauen, Stacheldraht, eiserne Gitter, hohe Zäune, Soldaten mit Hunden trennen uns von euch und allen Freunden, die den Herrn lieben. Ein Brief, den er illegal herausschmuggeln konnte. Und oben drüber das Wort an die Frauen, du Ärmste, über die alle Wetter gehen. Das Wort aus Jesaja 54, du Trostlose. Und dann schreiben sie drin, ihr Frauen, wir möchten euch eins sagen. Nur das ist wichtig, dass ihr die Kinder zu Jesus führt. Und das ist unsere Sorge. Wir erinnern euch an Mose, der die Distanz hatte zu den Gütern dieser Welt, der nicht ein großer Mann in dieser Welt werden wollte, sondern noch eins, ein Diener Gottes. Denkt an Samuels Mutter, schreiben sie. Denkt an die Mutter, die ihr totes Kind zu Elisa brachte. Denkt an die Mutter des Timotheus. Folgt dem Beispiel dieser Mütter. Und dann schreiben sie hinten, oft sorgen die Eltern zu sehr materiell für ihre Kinder und übersehen dabei, wie diese geistlich verkümmern und sich der Sünde dieser Welt hingeben. Solche Eltern haben es sehr schwer mit ihren Kindern. Denkt daran, wenn Gott Kinder schenkt, dann sorgt er auch aus einer unerschöpflichen Fülle für sie. Wenn es um das geistliche Wachstum eurer Kinder geht, dann scheut weder Zeit noch Mittel.
Das ist schon eine Sache, wenn ein Vater weiß, dass 3 Jahre für die Kinder kein Gehalt mehr da ist.
Und wenn man dann den Müttern sagt, eins ist nur noch wichtig, nicht ob eure Kinder die richtigen Kleider anhaben und ob sie ausstaffiert sind und welche Schulbildung sie erhalten, sondern ob sie diese Distanz zu den materiellen Dingen unserer Welt gewinnen, ob ihr sie dort hineinstellen könnt in dieses große Leben, in dieses ausgetauschte neue Leben beim Abraham. Das ist eine Sensation, dass es das heute gibt. Glaubende Christen, die in dieser Freiheit leben, weil sie mehr gefunden haben. Wir sind Gäste und Fremdlinge. Wir freuen uns an der Welt. Wir bedienen sie. Wir bedienen uns der Welt und genießen sie mit all dem, was sie uns bietet. Aber sie darf uns das nicht verdecken, den großen Ruf Gottes. Denn das macht mein Leben so groß. Und noch ein letztes. Der Abraham hat anderen viel zu bieten. 3 Dinge waren mir wichtig. Einmal, er ist seiner Zeit weit voraus, dieser Abraham. Ich habe Angst, wir lassen uns so oft verklammern, auch gerade als Christen, in dem, was eben gerade in unserer Zeit auch an Kampf und Streit drin ist. Ich kann es Ihnen ganz offen sagen, ich will gar nicht mehr über die Weltmissionskonferenz in Bangkok streiten. Ich meine, der Aufbruch in die neue Weltmission muss viel umfassender geschehen. Wo der Ruf Gottes wieder in unsere Generation einbricht, dann werden Hunderte von jungen Leuten wieder in den Missionsdienst gehen und den Ruf Gottes in der Welt hören. Und sie werden genug Stellen in der Welt finden, wo auch weise Männer gefragt sind. Wir müssen uns aus der Umklammerung freimachen, von der Zeit. Der Ruf Gottes ist progressiver. Das, was Gott Menschen auflegt, ist größer. Und wo sind Glaubende, die sich loslösen lassen und in dieses große Leben einsteigen? Das Zweite, diese grenzenlose Freiheit. Der Mann, der nicht an den kleinen Dingen dieser Welt klebt. Und das Dritte, er hat anderen viel zu bieten. Da zieht er durch diese Welt und es heißt, und es wohnen keine Nieder da. Ich möchte es Ihnen ersparen, etwas über die kananäische Religion zu erzählen. Diese Kulte der Menschen sind ja immer unheimliche Kulte. Wo der Mensch versucht, mit dem Geheimnis Gottes fertig zu werden, da mischen sich alle Teufelsmächte da rein. Und der Abraham lebt in einer Welt, Abstand von der Welt und doch in der Welt drin. Man muss genau dieses Gewicht immer verstehen. Der Abraham flieht nicht. Er geht nicht in den Glaskasten, mittendrin. Und er geht dort in den Hain Moreh. Das war doch ein heidnisches Tempelstätte, ein schreckliches Stück da. Und da geht er auch noch hin. Er ist mitten da in diesen Plätzen dieser Welt und er predigt das Evangelium von Gott. Und er predigt. Er gibt keine großen Weisheiten von sich, sondern er erzählt ihnen, dass Gott lebt und dass Gott Menschen persönlich führt und dass dieses Geheimnis auch über dem Leben dieser Kananäer stehen kann. Ich verstehe nicht von Religion viel und es bleiben viele theologische Probleme offen. Wir wollen mitten in unserer Zeit stehen als Menschen, die etwas zu bieten haben, die nicht lange herumstreiten, ob das oder jenes lebenswert ist oder nicht. Er predigte den Namen des Herrn, er redet von ihm und sagt, dass der Herr groß ist. Und er rief den Namen des Herrn an. Er hat Erlebnisse gemacht mit Gott. Der Herr erschien ihm. Es kam aus einer ganz quellfrischen Begegnung mit Gott heraus. Das ist was Großes, wenn Menschen in dieser Welt stehen, die anderen vom Herrn sagen können, weil sie ihm begegnet sind und weil sie ihn kennen. Ich habe eine Weile nachgedacht in der Vorbereitung zu der Predigt, was wäre eigentlich gewesen, wenn der Abraham nicht ausgezogen wäre, wenn er in Haran ein frommer Mann geblieben wäre. Es ist nicht auszudenken, wie die ganze Segensgeschichte des Volkes Israel blockiert gewesen wäre. Warum sind Sie eigentlich so kleingläubig, wenn Sie nicht das ganze Leben packen, das Gott ihnen anbietet, zu einer ganzen Scheidung kommen, zur ganzen Freiheit? Wissen Sie eigentlich, was Sie blockieren und was ungetan bleibt? Beim Abraham war es die ganze Geschichte des Volkes Israel, die es dranhängt. Ich weiß nicht, ob Ihr Leben so viel weniger Segen in sich schließt. So klein und unscheinbar unser Leben aussieht, Wenn Gott uns ruft, wenn Gott sagt, ich will was draus machen, dann will er ganze Konsequenzen haben. Amen.
Nun singen wir dieses Lied von Gerhard Terstegen. Kommt, Kinder, lasst uns gehen. Das Lied dieser Pilgerschaft, sehr eindrücklich ist, wenn Sie es zu Hause noch ganz durchlesen. Wir singen das nach der Melodie, Zeug ein zu deinen Toren, 272, die Verse 4, 6 und 7. Man muss wie Pilger wandeln. Unser Gott, du hast so große Pläne für unser Leben und wir kleben so oft an ganz geringen Dingen. Da sind wir ganz erfüllt mit den Sorgen unseres Berufes, mit Sorgen der Erziehung unserer Kinder. Da machen uns Menschen so viel Schwierigkeiten. Ach Herr, gib doch, dass wir den großen Ruf begreifen, dass du durch uns in diese Welt hinein willst und einen großen Segen schaffen. Und verhindere doch du das, dass wir das blockieren. Mach uns ganz frei und deck uns das auf, auch im Gespräch untereinander, wo wir zu sehr an Dingen dieser Welt kleben, wo wir in einer unguten Weise verhaftet sind, an Dingen, die uns hindern, dir ganz zu dienen. Herr, und mach uns auch von dem frei, dass wir immer nur kämpfen und streiten und nicht vom Fleck kommen, sondern dass wir ausziehen dort, wo du uns hinstellst. Das musst du uns immer wieder deutlich machen, ganz konkret, dass wir es begreifen können, wo die Aufgaben sind für uns heute, wo wir deinen Namen predigen müssen in dieser Welt. wo wir nicht schweigen dürfen, damit du verherrlicht wirst, damit dein Reich gebaut wird. Und wir bitten dich jetzt für alle, die in deinem Namen ausgezogen sind. Du kennst sie, die irgendwo einen Jugendkreis oder einen Bibelkreis halten, die ganz in der Stille Besuche machen, bei Kranken sitzen, die, die in den Dienst der Diakonie gegangen sind, die draußen in der Mission stehen, einsam und verlassen. Herr, du kannst sie stärken und aufrichten und ihnen immer wieder Geduld geben, dadurch, dass du sagst, deine Kraft ist in Schwachen mächtig. Herr, lass uns darin auch zusammenwachsen, in dieser Gemeinschaft für dich, in dieser Gemeinschaft des Ausziehens auf deinen großen Ruf hin. Wir danken dir für all das, was du uns auch an irdischen Gütern schenkst und anvertraust. Wir wollen es gebrauchen, dir zur Ehre. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Drauf wollen wir es denn wagen. 272, noch den letzten Vers.